sich für Ministerpräsident Donald Tusk gelohnt, der die Vertrauensfrage gestellt hatte. Dazu die Nachrichten. Jasmin Becker.
Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusk Mitte-Links-Regierung per Veto blockieren. Tusk hat vor der Abstimmung angekündigt, das Kabinett umzubilden. Er sagte, dass es mehrere neue Gesichter geben werde. Die USA haben sich bei Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Präsident Trump sagte, beide Seiten müssten aber noch formell zustimmen. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Trotz der Handelsgespräche bleibt das Verhältnis angespannt. Von einem Ende des Streits kann bisher keine Rede sein.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetovic, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlusslage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny De La Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Janssen, RBB 24.
Die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war, so die Stiftung. Mit ihrer unerschütterlichen Hingabe habe sie das Leben der Ärmsten verändert. De La Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an. De La Torre definierte Obdachlosigkeit als soziale Krankheit und medizinische Hilfe als Menschenrecht.
Etwa jedes siebte Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen 12 Monaten von einem Cyberangriff betroffen gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Umfrage des TÜV-Verbandes. Aus dem Hauptstadtstudio Birte Sönnigsen.
Cyberkriminelle stehlen sensible Daten oder sie legen ganze Firmen lahm und fordern Lösegeld. Die Zahl der erfolgreichen Angriffe steigt seit Jahren. Dabei dürften längst nicht alle Fälle öffentlich werden. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Laut Umfrage des TÜV-Verbandes sehen sich die meisten Unternehmen aber gut gerüstet gegen Cyberangriffe. Rund 90% bewerten ihre eigene Cybersicherheit als gut oder sehr gut. Dieser Einschätzung widerspricht die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Die Selbsteinschätzung der Unternehmen sei ein Stück weit Wunschdenken. Laut Plattner zeigt sich in der Praxis, dass vor allem kleinere Unternehmen noch nicht mal die meisten Basisanforderungen für Cybersicherheit erfüllen.
Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz befinden sich alle Verletzten in einem stabilen Zustand. Derzeit seien noch 11 Personen im Krankenhaus, 9 von ihnen auf der Intensivstation. Das teilte die Klinikgesellschaft mit. Akute Lebensgefahr besteht aber offenbar nicht mehr. Ein 21-jähriger Österreicher hatte gestern 9 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin erschossen. Danach tötete er sich selbst. Die Polizei fahndet weiter nach dem Motiv des Täters. Ein Abschiedsbrief und ein Video an seine Mutter, die bei der Hausdurchsuchung gefunden wurden, hätten keine Erkenntnisse gebracht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Zehlendorf 20, in Kreuzberg 21, in Cottbus 19 und in Bad Liebenwerda 18 Grad. Morgen sonnig und trocken, das Ganze bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad. Die Zeit jetzt, es ist 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Das gute alte Telefonbuch ist eine Schatzkarte für Trickbetrüger. Über heute kaum noch verbreitete Vornamen filtern sie Senioren heraus. Helga, Heinrich, Gisela oder Günther und rufen an. Die Telefonnummer steht ja praktischerweise gleich daneben. Es folgt der berüchtigte Enkeltrick. Die Täter geben sich als Verwandte in Geldnot aus oder auch als Autoritäten, Polizei, Rentenversicherung, Anwalt, Behörden. Dem Bundeskriminalamt wurden im letzten Jahr 6.636 solcher Fälle bekannt, bei sicher sehr hoher Dunkelziffer. Über Gegenmaßnahmen beraten seit heute internationale Experten im brandenburgischen Teltow. Ich habe mit Christian Matzdorf von der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht gesprochen. Der hat sich ausführlich unter anderem mit dem Enkeltrick beschäftigt. Potenzielle Opfer können sich mit Skepsis und Vorsicht schützen, aber können wir ihnen auch von außen helfen, durch Polizei etwa oder durch Technik?
Technische Sicherungen sind kaum möglich, zumindest nicht bei diesen Anrufen, die Sie jetzt hier beschrieben haben. Und auch die Polizei kann das nicht verhindern. Die beste Möglichkeit, um sich zu schützen, ist tatsächlich die eigene Vorsicht und einige kleine Vorsichtsmaßnahmen, die wir auch im Weiteren hier besprechen können. Das sind Möglichkeiten, die man tatsächlich nur selber durchführen kann, die auch selber ganz für sich, für die eigene persönliche Sicherheit sorgen.
Wer sind denn die Täter? Das sollen ja ganze Gruppen sein.
Das sind sehr gut organisierte Gruppen. Wir haben eine große Gruppierung in der Türkei gehabt. Es gibt Gruppen, die aus dem osteuropäischen Raum kommen. Allen gemein ist, dass sie dieses Geschäftsmodell, ich sage das in Anführungsstrichen, entwickelt haben und perfektioniert haben. Das heißt, sie haben so, wie es früher schon üblich war, Menschen, die Anrufe durchführen, diejenigen, die hier zum Opfer dieser Anrufe werden, veranlassen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen, vielleicht Überweisungen zu tätigen oder möglicherweise auch Geld, Schmuck oder Ähnliches auszuhändigen auf der einen Seite. Und dann arbeitsteilig die Menschen, die etwas abholen, an der Tür abholen oder die etwas vorbereiten, was dann möglich authentisch wirkt. Und diese hohe organisierte Form des Vorgehens, die arbeitsteilige Form und die Unmengen von Taten, die begangen werden, hier mit quasi einem Durchsetzungsrhythmus von mehreren Taten pro Stunde, die sind lukrativ für Kriminelle und die ziehen auch wieder neue Kriminelle an.
Wie lukrativ das sein kann, haben wir in Potsdam gesehen im Februar. Da hat eine ältere Dame 220.000 Euro verloren. Ihr Enkel habe angeblich einen tödlichen Unfall verursacht und brauche eine Kaution. Das war der Trick. Wie können wir gerade unsere Senioren, aber auch uns selber schützen? Also welche Tipps sollten wir denen geben?
Wir müssen tatsächlich bei den Tipps überlegen, mit welcher Altersgruppe haben wir es zu tun. Sind es eher technikaffine Menschen oder sind es Menschen, die schon vielleicht im fortgeschrittenen Lebensalter technisch nicht mehr auf dem Stand der Dinge sind? Ganz, ganz simple Tricks, die jeder behalten kann und die auch jeder berücksichtigen kann, sind die, sich vorher in der Familie mit Freunden Codenamen, Codeworte auszudenken oder im Zweifelsfall einfach geschickte Nachfragen zu stellen. Ich gebe ein kleines Beispiel, was ganz simpel ist. Da ruft jemand an und leider hat man auch schon den Vornamen verraten. Also ruft jemand an und sagt, na, hörst du denn nicht, wer ich bin? Weißt du nicht, wer hier gerade anruft? Bist du es, Christian? Christian, dein Sohn, alles wunderbar. Ich bin hier am Telefon. Dann fragen wir diesen Christian doch einfach mal, wo die Blumen hingestellt worden sind am gestrigen Tag. Ob die noch auf dem Fensterbrett stehen oder wie er denn darauf gekommen ist, so schöne gelbe Narzissen zu verschenken oder ähnliches. Und dann wird es schwierig für die Täter, denn sie wissen nicht, ob es überhaupt einen Blumenstrauß gibt und ob der überhaupt in der Wohnung aufgestellt worden ist.
Weiterhin perfektionieren Betrüger ihre Fake-Mails. Wir beobachten das alle, wenn da Post kommt von der Sparkasse, von der DHL, von Amazon. Getarnte Verführung ist das oft, auf toxische Links nämlich zu klicken.
Ja, richtig, ja.
Wie können wir das verhindern? Beispielsweise Unternehmen selber, die ja auch davon betroffen sind, dann indirekt, also wie DHL oder Amazon, können die ihre Kommunikation mit uns nicht sicherer machen, dass solche Links da nicht auftauchen können in den Fakes?
Also ich gebe hier ein Beispiel aus meiner Hochschule, die ich hier vertrete, der HWA Berlin. Wir haben ein sehr gut funktionierendes IT-Support-Team, was einerseits für Aufmerksamkeit für das Thema gesorgt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Menschen müssen sensibilisiert werden, die Mitarbeitenden müssen sensibilisiert werden. Und auf der anderen Seite über jeden Hinweis dankbar ist, wenn wieder eine Mail mit falschen Absendern, mit externen Absendern hier unterwegs ist, die verleiten soll dazu, dass man etwas anklickt, etwas veranlasst. dass man das sofort meldet und dass diese Mails gesperrt werden. Ein Schutz von vornherein gegen Mails dieser Art, der ist fast nicht möglich oder sagen wir mal technisch fast unmöglich, denn gerade auch große Betriebe, große Firmen sind darauf angewiesen, sozusagen von allen Quellen aus aller Welt, von allen Seiten Mails zu bekommen. Da wären bestimmte Filter kontraproduktiv. Aber eine Sensibilisierung hier und die Möglichkeit, ganz schnell entsprechende technische Vorkehrungen zu treffen, wenn etwas im Umlauf ist, das ist wohl das beste Mittel.
Und die Möglichkeiten für Betrüger werden ja immer besser durch KI auch. Sie können verfeinern ihre Mails und auch ihre Stimmen.
Jetzt haben wir den ganzen Bogen schon gespannt hier von den ganz einfachen, simplen, ich sage es in Anführungsstrichen, Telefonbetrügereien, wie man sie schon seit Jahren oder Jahrzehnten kennt, bis hin zu KI-generierten Anrufen beziehungsweise Anrufen mit KI-generierten Stimmen, die natürlich wesentlich schwieriger zu entlarven sind und wo man mit anderen Möglichkeiten und anderen Tricks, sage ich mal, arbeiten muss, um zu vermeiden, dass man Opfer eines derartigen Anrufs wird. Das ist der ganze Bogen. Und KI-generierte Stimmen, das ist das, was momentan ganz stark vertreten ist hier in den Medien, in der Öffentlichkeit auch, weil es tatsächlich schon einige Opfer gegeben hat.
Der Kriminologe Christian Matzdorf im rbb24-Inforadio arbeitet an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Zahlreiche SPD-Politiker vom linken Flügel haben sich in einem Manifest gegen Aufrüstung und für mehr Diplomatie mit Russland ausgesprochen. Ein Affront, denn damit stellen sie sich gegen die Außenpolitik ihrer Parteispitze und auch der schwarz-roten Regierung. Bekannte Politiker sind unter den Unterzeichnern: Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich, Ex-Parteichef Walter Borjans und Außenpolitiker Ralf Stegner. Dieses Manifest sei keine schlechte Idee, aber sehr verzweifelt, kommentiert Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Es ist nicht naiv, sich für Frieden einzusetzen in diesen aufgewühlten Zeiten, zumal mit dem russischen Präsidenten Putin ein Kriegstreiber der ersten Ordnung in Europa wütet, der Frieden mit Friedhofsruhe gleichsetzt, mit Unterwerfung Kapitulation. Aber was bezwecken die Aktivisten der SPD um Ralf Stegner und Rolf Mützenich, wenn sie ein Friedensmanifest aufsetzen, in dem sie schreiben, dass immer mehr Waffen, immer mehr Aufrüstung der falsche Weg zum Frieden sind? Nostalgiker, die den Ernst der Lage nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollen, geschichtsklitternde intellektuelle Wohlstandsverwahrlosung, wie der SPD-Außenpolitiker und Ukraine-Unterstützer Michael Roth es den Seinen vorwirft. Nein, es ist nicht naiv, sich für Frieden einzusetzen, aber auszublenden, dass ein Aggressor wie Putin kein Interesse an Frieden hat, ist es schon. Gespräche mit Putin führen ins Nichts, wenn er nicht bekommt, was er will. Und niemand weiß, ob er nicht viel mehr will als nur die Ukraine. Daher muss Deutschland sich verteidigen können. Zusammen mit anderen, es muss wieder so denken wie zu den fröstelnden Zeiten des Kalten Krieges. Und das heißt, es muss sich wappnen. Es ist nie naiv, sich für Frieden einzusetzen. Es führt nur gerade einfach ausschließlich über Aufrüstung und Abschreckung. Und das wiederum ist todtraurig.
Der Zwischenruf im rbb24-Inforadio. Es kommentierte Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. Auf dem Marktplatz im brandenburgischen Beeskow konnte man heute einen Blick in die Zukunft des Nahverkehrs wagen. Da kurfte ein Bus mit ziemlich passiver Fahrerin. Autonomes Fahren. rbb24-Reporter Fred Pilarski ist eingestiegen.
Guten Tag, liebe Fahrgäste. Und herzlich willkommen an Bord des...
Theoretisch könnte er sogar ganz autonom fahren. Jener 12 Meter lange Elektrobus, der heute durch die Beeskower Altstadt fuhr. Eine Schar interessierter Besucher an Bord. Busfahrerin Katrin Krolewitsch lenkte das Fahrzeug in diesem Fall selbst. Auf der angestammten Teststrecke in Berlin aber, da sitzt sie nur als Aufpasserin im Cockpit.
Langweilig überhaupt gar nicht. Man muss immer bremsbereit sein. Man muss mit jeder Situation, kann eine neue sein und sofort muss ich eingreifen und da muss ich halt zu 100% da sein.
Dass der Bus tatsächlich selbst fahren könnte, lässt ein Blick auf die vielen Computerbildschirme im Inneren erahnen. Die Umgebung wird exakt abgebildet. Tausende Laserstrahlen setzen ein 3D-Bild der Umgebung des Busses zusammen.
Mittels KI können wir dann innerhalb dieser Daten erkennen, wo hier Personen sind, wo hier Autos sind, Radfahrer.
Sagt Projektmitarbeiter Jonas Krug von BeIntelli, einem Projekt, hinter dem unter anderem die TU Berlin und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt stecken. Für Beeskow scheint das autonome Fahren zwar nichts, was in den nächsten paar Jahren Realität wird. Bürgermeister Robert Schaplinski denkt trotzdem darüber nach. Immerhin hat seine Stadt 7 ländliche Ortsteile.
Ich sehe nicht mehr große, lange Gelenkbusse, die durch die Innenstädte fahren, aber gerade im normalen Tagesablauf, wo Menschen zum Arzt wollen, aber auch in die Innenstadt, weil sie sich treffen wollen, weil sie ins Café gehen wollen oder was einkaufen. einkaufen wollen, brauchen wir Lösungen, wie wir die Ortsteile gut an die Innenstadt anbinden.
Die kleine Show in Beeskow zeigte auch, dass autonome Fahrzeuge nicht nur Menschen transportieren müssen. Sie könnten auch eine Art Mutterschiff für kleine Roboter sein, die dann Pakete austragen. Einer von denen holperte heute schon mal auf 4 Rädern über den Beeskower Marktplatz.
Und das eben ziemlich autonom. Fred Pilarski war drin in diesem Bus in Beeskow.
RBB 24 Inforadio Sport.
Am Wochenende beginnt in den USA die Club-Weltmeisterschaft im Fußball. Das ist ein Mammutturnier mit immerhin 32 Mannschaften. Die Generalprobe für die richtige Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Über diese Club-WM spreche ich mit unserem Fußballmoderator, mit Thomas Kroh. Hallo Thomas.
Schönen guten Tag.
Sag, warum musste dieses bis dato kleine Turnier am Ende eines Jahres so aufgeblasen werden?
Der Weltverband, die FIFA, will wohl der Champions League in Europa Konkurrenz machen und die galt ja bislang als wichtigster Clubwettbewerb der Welt.
In Europa hat es aber heftige Kritik an diesem neuen Turnier gegeben, vor allem deshalb, weil den ohnehin schon hoch belasteten Profis jetzt kaum Zeit bleibt, sich von den Strapazen der abgelaufenen Saison zu erholen. Warum sind trotzdem alle dabei? Auch die Bayern zum Beispiel, die besonders laut gegen diese Club-WM gewettert hatten.
Dank des Sponsors Saudi-Arabien, lieber Michael, kann die FIFA Preisgelder in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar ausschütten. Jetzt könnte ich sagen, hast du sonst noch Fragen?
Jetzt ist alles erklärt. Dankeschön, auf Wiedersehen.
Und so heißt es denn, Bayern-Patron Uli Hoeneß habe erkannt, dass sein Verein nur dank dieser WM in diesem Jahr keinen großen Verlust machen werde. Die Europäer, die wurden mit den meisten Startplätzen, 12 von 32 und den höchsten Gagen besänftigt. Aber einige Nationaltrainer sind weiter am Schimpfen. Bundestrainer Nagelsmann beispielsweise sprach von einer brutalen Belastung. Und sein norwegischer Kollege Solbakken titulierte die WM als Kokoscup, von dem er sich keine Sekunde ansehen werde.
Also auch wenn die Spieler überstrapaziert werden, aber vielleicht auch die Fans, die können ja auch überstrapaziert werden. Wie groß ist das Interesse noch an dieser XXL-WM?
Das scheint erheblich zu schwanken. Beim Eröffnungsspiel zum Beispiel zwischen Inter Miami mit Messi und dem ägyptischen Club Al-Ahli droht wohl gähnende Leere im Stadion. Anders ist es jedenfalls nicht zu erklären, dass die FIFA jetzt Karten für 20 US-Dollar an Studenten verscherbelt, inklusive 4 Freikarten. Und die billigsten Tickets dafür sollen heute nur noch 31 US-Dollar statt 349 wie im Dezember gekostet haben. Allerdings, so wird berichtet, gäbe es auch Begegnungen wie die des FC Bayern gegen Boca Juniors aus Argentinien, für die viele Karten verkauft worden seien. Aber auch hier sei der Preis für die günstigste Karte inzwischen auf 69 US-Dollar gefallen.
Das bei so berühmten Clubs wie Al-Ahli und Inter Miami offenbar. Wie sieht denn der Zeitplan für die beiden deutschen Teilnehmer aus? Neben den Bayern sind ja auch die Dortmunder da.
Die Bayern sind gestern nach Orlando, nach Florida abgedüst. Heute erstes Training für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany. Der deutsche Nationalspieler Sané wird im Gegensatz zu Spielern wie Kane und Kimmich wohl nicht mehr nachreisen. Sané soll sich mit Galatasaray Istanbul über einen Wechsel einig geworden sein. Das erste Spiel der Bayern dann am Sonntag in Cincinnati gegen Auckland aus Neuseeland. Und der Tross von Borussia Dortmund fliegt am Freitag in die USA. Er nimmt ebenfalls Quartier in Florida und Dortmund muss dann nächsten Mittwoch zuerst gegen Fluminense aus Rio de Janeiro antreten.
Thomas Kroh über die Club-Weltmeisterschaft im Fußball, die am Wochenende in den USA beginnt.
Werbung.
Deine Mutter hätte abtreiben sollen? Missgibt? Krass. Wie kann man so einen Kommentar schreiben? Naja, ist halt Internet. Aber da muss man doch was gegen tun. Und was? Allein kann ich nichts ausrichten. Muss ja auch nicht ich machen. Gibt genug andere, die das lesen.
Hass im Netz verschwindet nicht, wenn wir die Augen verschließen. Lasst uns hinschauen und handeln. Werde auch du Teil der Telekom-Initiative gegen Hass im Netz. Telekom.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jasmin Becker.
Vorsicht bitte auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg und Wollin sind Leute auf der Fahrbahn. Vorsicht ebenfalls auf der A13 Dresden Richtung Berlin. An der Auffahrt Schwarzheide blockiert sein liegengebliebenes Fahrzeug die Beschleunigungsspur. Und wir haben weiterhin Probleme auf der A2 Richtung Magdeburg. Zwischen dem Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Zurzeit eine Stunde plus ab Glindow auf der Südlichen. südlichen A10. Stau auch auf der westlichen A10 vom Dreieck Werder bis List, 30 Minuten plus in Richtung Havelland. Und auch in Berlin läuft immer noch der Feierabendverkehr. Sehr viel Geduld brauchen Sie auf der A113 stadtauswärts. Zwischen Oberlandstraße auf der A100 und Adlershof dauert es immer noch gut 45 Minuten länger. Und auch auf sämtlichen Umfahrungen kommt es zu erheblichen Staus. RBB24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
20 Minuten nach 5.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Das Präsidentenamt konnte die Partei von Polens Ministerpräsidenten Donald Tusk nicht erobern. Im Gegenteil, die PiS hat da weiterhin das Sagen. Aber zumindest das Parlament hat Tusk heute hinter sich gebracht. Vertrauensfrage. Die Nachrichten mit Jasmin Becker.
Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Er erhielt dabei mindestens eine Stimme aus der Opposition. Aus Warschau Martin Adam.
Tusk hatte zuvor in einer Rede zur Unterstützung aufgerufen und erklärt, trotz der Niederlage gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS bei der Präsidentschaftswahl sei Kapitulation keine Option. Die Legislaturperiode laufe noch 2,5 Jahre, die Zeit müsse man nutzen, auch wenn die Arbeit mit dem neuen Präsidenten eher noch schwieriger werde. Die Abgeordneten der PiS-Partei hatten an der Regierungserklärung demonstrativ nicht teilgenommen, Tusk im Anschluss aber wiederholt vorgeworfen, im Geheimen für Deutschland und gegen polnische Interessen zu arbeiten. Mit der gewonnenen Vertrauensabstimmung hat Donald Tusk sich und seinem Kabinett eine kurze Verschnaufpause verschafft. Für Juli ist bereits eine Regierungsumbildung angekündigt.
Die USA haben sich in Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten und Hochschulen in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schrieb Trump online. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. In dem Papier fordern unter anderem Ex-Parteichef Walter Borjans und Ex-Fraktionschef Mützenich eine Wiederannäherung an Russland. Aus dem Willy-Brandt-Haus heißt es, es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem sechsseitigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, verlangen die Unterzeichner eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben. Der außenpolitische Sprecher der SPD Bundestagsfraktion Ahmetovic sprach von einem inhaltlich in weiten Teilen fragwürdigen Papier, das nicht Beschlusslage in der Fraktion oder Partei sei. Es würde im Falle einer Einbringung auf dem Bundesparteitag auch keine Mehrheit finden.
Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Wälder befinden sich im Dauerstress, betonte auch Bundeslandwirtschaftsminister Rainer. Dürre, Hitze und Schädlinge setzten weitverbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. Die Enkeltrick-Betrugsmasche lässt sich nach Ansicht des Berliner Kriminologen Matzdorf mit Nachfragen bei verdächtigen Anrufen oft verhindern. Angehörige älterer Menschen könnten außerdem Codewörter oder Codenamen vereinbaren, die die Täter nicht kennen. Das sagte der Experte für Kriminalistik im RBB24 Inforadio. Mittlerweile würden die Täter auch KI-generierte vertrauenswürdige Stimmen einsetzen. In Teltow im Kreis Potsdam-Mittelmark läuft seit heute eine internationale Konferenz zum Thema Enkeltrick. Dabei rufen die Täter meist ältere Menschen an und geben sich als Verwandte oder Polizisten aus. Sie überbringen Schocknachrichten und versuchen so, an das Bargeld ihrer Opfer zu kommen. Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. In dem Nachruf heißt es, die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war. De la Torre war Fachärztin für Kinderchirurgie und fing in den 90er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte, das nicht nur als Anlaufstelle für medizinische Hilfe dient, sondern auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung anbietet. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Tempelhof 20, in Pankow ebenfalls 20, in Nauen 21 und in Senftenberg 22 Grad. Die Zeit 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Eben haben wir ausführlich über den Enkeltrick gesprochen, also über das Übertölpeln, vor allem von Senioren am Telefon. Über Gegenmaßnahmen beraten seit heute Experten aus vielen Ländern in Teltow in Brandenburg. Was erhoffen sich die Ermittler von dieser Konferenz und wie kann man sich denn nun tatsächlich schützen? Darüber berichtet RBB 24 Reporter Felix Leitmeier.
Die Masche ist nicht neu, aber sie funktioniert. Täglich werden in Deutschland Menschen angerufen, oft Ältere, gezielt ausgesucht, weil ihr Vorname im Telefonbuch auf ein gewisses Alter schließen lässt. Dann beginnt das Schauspiel. Die Polizei hat einen echten Schockanruf nachsprechen lassen.
Ja, hallo?
Hallo, Mama!
Was ist denn?
Ich hatte einen Autounfall!
Mehr als 6600 Fälle von Enkeltrick und Schockanruf hat das BKA im vergangenen Jahr laut Kriminalstatistik registriert. Rund 1500 hat die Polizei demnach aufgeklärt. Die Schadenssumme geht in die Millionen. Und die Dunkelziffer ist wohl deutlich höher. Der Enkeltrick-Experte des Berliner LKA, Sebastian Höhlich, kennt die aktuelle Masche der Betrüger. Nach Todesanzeigen suchen, die Nummer des Verstorbenen im Telefonbuch finden und anrufen.
In der Regel geht er dann die Witwe ans Telefon. Dann geht das sogar so weit, dass man sagt, am Freitag ist doch die Beerdigung. In diesem sehr, sehr labilen Zustand sind die Geschädigten noch wesentlich angreifbarer und denken dann überhaupt nicht nach.
Viele glauben, das passiert mir nicht. Das wissen die Betrüger und bleiben hartnäckig.
Sie rufen von morgens bis abends an. Das geht 20, 30, 40 Mal ohne Erfolg. Aber beim 41. Anruf, da hat man dann leider Erfolg.
Dahinter stecken Profis, die in großen Callcentern arbeiten, sagt der Kriminalhauptkommissar.
Das sind Berufskriminelle. Sie stehen morgens auf und begehen Straftaten. Sie haben Ableger in allen Ländern.
Genau deshalb treffen sich heute Ermittler aus ganz Europa bei einem Treffen in Teltow. Die Polizei will ihre internationale Zusammenarbeit ausbauen, denn das hat sich in den vergangenen Jahren bewährt, sagt Höhlich.
Wir vom LKA Berlin haben seit einigen Jahren ein sehr, sehr gutes Netzwerk nach Polen aufgebaut, verfügen dort über exzellente Kontakte und konnten gerade in den vergangenen Jahren immer wieder recht spektakuläre Schläge landen, konnten dort Callcenter zerschlagen.
Insgesamt seien die Fälle von Enkeltrick und Schockanruf zwischen 2023 und 2024 rund 50% weniger geworden. Das liege daran, dass die Polizei mehrere große Callcenter zerschlagen habe. Die Konferenz in Teltow habe vor allem ein Ziel.
Wir werden dort Bekämpfungsstrategien entwickeln. Da geht es natürlich in erster Linie auch darum, dass unsere Rechtssysteme auch miteinander abgeglichen werden.
Die Polizei müsse länderübergreifender, unbürokratischer und schneller arbeiten, findet Sebastian Höhlich. Es sei aber auch wichtig, dass sich jeder Einzelne gegen die Enkeltrickbetrüger wappnet.
Wenn ihr am Wochenende bei der Oma seid, redet darüber, bei Kaffee und Kuchen, klärt auf, dass es diese Masche gibt. Am besten ist es, sich umgehend aus dem Telefonbuch streichen zu lassen.
Der Kommissar empfiehlt, mit Angehörigen ein Codewort auszumachen, um sich am Telefon erkennen zu können. Und am besten einfach auflegen und die Angehörigen selbst unter der bekannten Nummer zurückrufen.
Also bei Anruf, Codewort, das waren Informationen von dem Expertenkongress in Teltow von Felix Leitmeier. In Großbritannien gilt Atomstrom trotz der Risiken und der hohen Kosten für die strahlende Entsorgung als Teil einer umweltfreundlichen Lösung der Energiefrage. Die Regierung will jetzt ein neues Atomkraftwerk bauen, berichtet Korrespondent Christoph Prössl.
Großbritannien investiert knapp 18 Milliarden Euro in die Atomenergie. Das Geld ist gedacht vor allem für den Bau des Atomkraftwerks Sizewell C in der ostenglischen Grafschaft Suffolk. Dort hat Premier Keir Starmer vor Auszubildenden gesprochen.
So this is about a way of investing in the future.
Wir investieren in die Zukunft des Landes. Ich bin froh, dass wir das ankündigen können. Es geht um gut bezahlte Jobs und Karrieren. 10.000 Arbeitsplätze sollen allein durch das Projekt Sizewell C entstehen, weitere Jobs bei Zulieferern noch nicht mitgerechnet. Dazu kommt, die Regierung hat auch angekündigt, dass knapp 3 Milliarden Euro für kleinere, modulare Reaktoren zur Verfügung stehen sollen. Diese sollen in Serie gefertigt werden. Deswegen, so die Idee, könnten die Kosten deutlich niedriger ausfallen. Die Regierung hat hier entschieden, dass diese Reaktoren mit dem Konzern Rolls-Royce zusammen entwickelt und gebaut werden sollen. Energieminister Ed Miliband erklärt in der BBC, warum die Atomenergie ein so wichtiger Bestandteil der Stromversorgung sei. Wir wollen mehr erneuerbare Energien, brauchen aber auch mehr Atomkraft. Wir beziehen derzeit 14% unserer Energie aus Atomkraftwerken. Bis 2050 wird sich der Stromverbrauch verdoppeln. Und wir wollen weg von fossilen Energieträgern hin zu mehr Energiesicherheit. Die bestehenden Atomkraftwerke kommen in die Jahre. Also, es ist absolut richtig, was wir hier tun.
Absolutely the right thing to do.
Der Co-Vorsitzende der britischen Grünen Partei, Adrian Ramsey, kritisierte die Pläne der Regierung. Er sagte, die Atomkraft sei viel zu teuer, der Bau der Kraftwerke dauere außerdem viel zu lange. Das Geld sei besser an anderer Stelle investiert. Er verweist auf ein anderes Großprojekt im Vereinigten Königreich bei Bristol. Die Fertigstellung des Atomkraftwerks Hinkley Point C ist massiv verzögert. Die Kosten stiegen von geplanten 26 Milliarden Euro auf 48 Milliarden Euro. Energieminister Ed Miliband hält dagegen.
Hinkley Point C, which is currently being built, was a first of a kind in the UK. Sizewell C is a replica of Hinkley Point C, which means we can be confident it can be built cheaper.
Der Neubau Sizewell C, der nun angekündigt worden ist, sei ein Nachbau des Projektes Hinkley Point C und deswegen sei auch nicht zu erwarten, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Während Großbritannien massiv in Atomstrom investiert, hat Deutschland den Ausstieg vor 2 Jahren vollzogen. Die schwarz-rote Bundesregierung plant derzeit auch keine Rückkehr. Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, hatte jüngst betont, es sei nach wie vor schwierig, in Deutschland einen gesellschaftlichen Konsens dafür hinzubekommen.
Großbritannien also sagt Ja zu Atomkraftwerken, darüber berichtete Christoph Brössel aus London. Da Südafrika auf der südlichen Erdhalbkugel liegt, ist dort natürlich gerade Winter. Normalerweise ist das aber ein gemäßigter. Doch in diesem Jahr ist es extrem. Schnee, sintflutartige Regenfälle, starke Stürme. Zahlreiche Menschen sind ums Leben gekommen und die Schäden, die sind immens, berichtet Südafrika-Korrespondent Stefan Überbach.
Erst allmählich wird das ganze Ausmaß der Zerstörung deutlich. Der Ministerpräsident der besonders betroffenen Provinz Eastern Cape spricht von der schlimmsten Naturkatastrophe, die er je erlebt hat. Nach neuesten Erkenntnissen der Rettungskräfte haben die schweren Überschwemmungen mindestens 49 Todesopfer gefordert. Allerdings könnte diese Zahl in den nächsten Tagen deutlich steigen, denn es werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Etwa in der Stadt Ntata, wo mehrere Bewohner eines Armenviertels ertrunken sind, das von einer Hochwasserwelle überflutet wurde. Die Wassermassen hatten auch einen Schulbus mitgerissen. Nur einige der Insassen konnten sich retten, vermutlich 8 Kinder und der Busfahrer sind ums Leben gekommen. Ein extremer Wintereinbruch hatte seit Anfang der Woche in weiten Teilen Südafrikas für sintflutartige Regenfälle, starke Stürme und eisige Temperaturen gesorgt. Viele Straßen, Brücken und Gebäude sind beschädigt oder zerstört. In verschiedenen Regionen des Landes ist die Versorgung mit Strom und Trinkwasser ausgefallen. Die Reparaturarbeiten laufen. Der Katastrophenschutz und private Hilfsorganisationen sind dabei, die betroffenen Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Viele Haushalte in Südafrika sind nur unzureichend gegen extreme Wetterverhältnisse geschützt, vor allem auf dem Land und in den Armenvierteln, wo die Menschen in einfachsten Unterkünften leben. Ab dem Wochenende soll es allmählich wieder wärmer werden. Bis dahin aber warnt der südafrikanische Wetterdienst vor weiteren Regenfällen und kalten Temperaturen.
Korrespondent Stefan Überbach über den extremen Winter in Südafrika.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
In größeren Städten hat sich Carsharing längst etabliert. So bequem das ist, ein Blick in die Geschäftsbedingungen ist wichtig, denn da lauern teure Überraschungen, warnt Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser.
Der Berliner Anwalt für Verkehrsrecht Alexander Einfinger hatte schon einige Fälle auf dem Tisch, in dem sich Kunden beim Carsharing falsch verhalten haben.
Was häufiger vorkommt, sind so, dass man eine Vertragsstrafe zahlen muss, weil man ein Fahrzeug geraucht hat oder weil man einen anderen Fahrer eingesetzt hat. Das kommt relativ häufig vor. Dann sagt man, oh, mir ging es nicht so gut, mir war ein bisschen übel und ich habe meine Frau weiterfahren lassen. Oder es ist sogar so, dass halt wirklich man einfach den Kumpel mal fahren lässt, man kommt von der Party und man macht sich darüber keine Gedanken. Aber das wäre alles ein Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen und entsprechend führt das auch dann zu einer Vertragsstrafe leider.
Das kann dann ein paar hundert Euro kosten. Beim Carsharing gilt null Promille, Rauchverbot und keine Fahrerwechsel. Verstöße fallen spätestens beim Unfall auf. Viele Autos haben auch Rauchsensoren und Blitzerfotos entlarven falsche Fahrer. Anwalt Alexander Einfinger kennt aber auch Fälle, in denen der Fahrer eigentlich nichts falsch gemacht hat.
Der häufigste Fall ist eigentlich wirklich, dass sich das Carsharing-Unternehmen bei der Fahrerin oder dem Fahrer meldet und sagt, wir haben mitbekommen, dass es da einen Schaden am Fahrzeug gab und der wurde uns nach ihrer Miete gemeldet.
Das kann zum Beispiel passieren, wenn man vergessen hat, vor der Miete die Schäden zu melden oder welche übersehen hat. Dann können einem Schäden zugeschrieben werden, für die man eigentlich nichts kann.
In diesem Falle sollte man auf jeden Fall erstmal Ruhe bewahren und nicht voreilig handeln. Oft ist es so, dass Mandantinnen bei uns in so Rechtfertigungsnot sich so ein bisschen fühlen und dann auch sagen, ja, habe ich nicht gesehen den Schaden oder irgendwas. Also grundsätzlich sollte man sich zu dem Schaden nicht äußern, denn die Beweislast ist ja gerade auf der anderen Seite.
Das bedeutet, die Carsharing-Firma muss im Zweifel beweisen, dass der Fahrer schuld ist. Passiert aber tatsächlich ein Unfall, sollte man ihn immer melden und die Polizei rufen. Sonst drohen Konsequenzen, warnt der Anwalt. Auch die Carsharing-Anbieter, wie das Berliner Unternehmen Miles, schreiben das vor. Die Versicherung läuft dann über die Firma.
Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass man mit einem Miles-Fahrzeug einen Unfall hat, den man selbst verschuldet hat, dann ist man vollkaskoversichert, allerdings mit einer Selbstbeteiligung. Die liegt dann bei einem normalen Pkw in Höhe von 900 Euro, kann aber reduziert werden,
erklärt Sprecherin Nora Götte. Ab einem Euro pro Miete kann man bei Miles die Selbstbeteiligung senken. Das werde auch oft genutzt. Um Schäden aufzuklären, hat das Unternehmen moderne Technik in den Autos verbaut.
Größere Schäden können wir Nutzerinnen zuordnen. Wenn du jetzt einen Spiegel abgefahren hast und das uns aber nicht gemeldet hast, dann können wir das halt im Nachgang trotzdem feststellen, weil da ja auch eine Technik im Auto verbaut ist, die halt irgendwie Vibration oder härtere Vibration spürt beispielsweise.
Grundsätzlich empfiehlt sie aber immer, vor der Fahrt um das Carsharing-Auto rumzugehen und Schäden am Auto zu dokumentieren.
Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser über Kosten und andere Fallen beim Carsharing. Das Wetter in Berlin und Brandenburg, 20 bis 21 Grad jetzt in Berlin und auch in den meisten Brandenburger Städten. Grünow hinkt hinterher mit 19 Grad. Es bleibt den Rest des Nachmittags sonnig und trocken. Heute Nacht dann ist es klar und wir haben gute Sicht auf den Erdbeermond, der so gegen 22 Uhr erscheinen soll. Morgen am Donnerstag reichlich Sonnenschein, kaum noch Quellwolken. Trockenes Wetter mit bis zu 25 Grad. Freitag und Samstag dann sommerlich sonnig und noch wärmer. Erst im Laufe des schwülwarmen Sonntags kommen dann aus Westen kräftige Schauer und Gewitter zu uns.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jasmin Becker.
Wir haben weiterhin Probleme auf der A2 Richtung Magdeburg. Zwischen dem Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Das bedeutet 50 Minuten plus ab Glindow auf der südlichen A10. Wir haben Stau auch auf der westlichen A10 und zwar vom Dreieck Werder bis Leest. 20 Minuten länger brauchen sie hier in Richtung Havelland. Und in Berlin lassen die Staus so ganz allmählich nach. Geduld brauchen sie allerdings noch auf der A113 stadtauswärts. Zwischen Oberlandstraße auf der A100 und Adlershof dauert es noch gute 30 Minuten länger. Und auch auf den Umfahrungen kommt es zu Staus. Staus und stockenden Verkehr haben wir außerdem auf der A115 einwärts von Potsdam-Babelsberg zur Spanischen Allee mit 30 Minuten plus und so auf dem Stadtring A100 Richtung Wedding ab dem Kreuz Schöneberg hier etwa 20 Minuten plus. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
17.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Michael Gastricius, ich grüße Sie. Er hatte da mal eine Frage. Vertraut ihr mir noch? Das fragte Polens Ministerpräsident Donald Tusk vorhin im Parlament. Denn die Wahl zum Staatspräsidenten war für seine Koalition verheerend ausgegangen. Die Antwort der Abgeordneten war ja. Die Nachrichten, Jasmin Becker.
Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung per Veto blockieren. Tusk hat vor der Abstimmung angekündigt, das Kabinett umzubilden. Er sagte, dass es mehrere neue Gesichter geben werde. Wie es nun für Tusk weitergeht, das erläutert unser Korrespondent in Warschau gleich nach diesen Nachrichten. Die USA haben sich in Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Das gab US-Präsident Trump in Washington bekannt. Demnach sei Peking bereit, seltene Erden und Magnete an die USA zu liefern. Die Zölle auf chinesische Waren sollen laut der Vereinbarung auf 55% steigen. Ursprünglich war ein deutlich höherer Prozentsatz im Gespräch. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass chinesische Studenten weiter die Möglichkeit erhalten, an Universitäten und Hochschulen in den USA zu studieren. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi stehe allerdings noch aus, schreibt Trump online. Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz befinden sich alle Verletzten in einem stabilen Zustand. Derzeit seien noch 11 Personen im Krankenhaus, 9 davon auf der Intensivstation, teilte die Klinikgesellschaft mit. Akute Lebensgefahr besteht aber offenbar nicht mehr. Ein 21-jähriger Österreicher hatte gestern 9 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin erschossen. Danach tötete er sich selbst. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Die Polizei fahndet nach dem Motiv. Ein Abschiedsbrief, ein Abschiedsvideo an seine Mutter, gefunden bei der Hausdurchsuchung, hätten keine Erkenntnisse gebracht. Entdeckt wurde auch eine Rohrbombe, die nicht funktioniert hätte, so die Polizei. Und es gab Anschlagspläne. Ein Einzeltäter, heißt es bis jetzt. Unterdessen gilt noch bis Freitag Staatstrauer in ganz Österreich. Am Vormittag stand das ganze Land für eine Minute still, eine Gedenkminute um genau 10 Uhr, die Uhrzeit, zu der gestern die ersten Notrufe ankamen.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag, kurz vor dem Parteitag, heißt es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier, es sei weder Beschlusslage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Etwa jedes 7. Unternehmen ist laut einer Umfrage in den vergangenen 12 Monaten von einem Cyberangriff betroffen gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Befragung des TÜV-Verbandes. Häufigste Form der Attacke mit über 80% war sogenanntes Phishing, also das Erbeuten von Zugangsdaten zu Firmennetzen, etwa durch gefälschte E-Mails. Die deutsche Wirtschaft stehe im Fadenkreuz staatlicher und krimineller Hacker, das sagt der TÜV-Präsident Fübi. Besorgniserregend sei deshalb, dass 90% der befragten Firmen ihre eigene Cybersicherheit als gut oder sehr gut bewerteten. Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Wälder befinden sich im Dauerstress, betonte Bundeslandwirtschaftsminister Rainer. Dürre, Hitze und Schädlinge setzten weitverbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen deutlich weniger Blätter in den Kronen. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten. Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny Della Torre ist tot. Ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
Die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war, so die Stiftung. Mit ihrer unerschütterlichen Hingabe habe sie das Leben der Ärmsten verändert. Della Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlaufstelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung. Della Torre definierte Obdachlosigkeit als soziale Krankheit und medizinische Hilfe als Menschenrecht.
Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auch auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Tempelhof 20, in Pankow ebenfalls 20, in Nauen 21 und in Senftenberg 22 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Und die Zeit, es ist 17.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Nehmen wir unsere ehemalige Ampel mal drei, dann sind wir in Polen. Sechs Parteien und Bündnisse bilden da die Mitte-Links-Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk. Erhöhte Kurzschlussgefahr. Und das ist nicht das einzige Problem des Regierungschefs. Im mächtigen Präsidentenpalast wird mit Karol Nawrocki auch künftig ein Rechtsaußenmann seine Politik zu blockieren versuchen. Deshalb wollte Tusk heute die Karten auf dem Tisch sehen. Er hatte im Parlament die Vertrauensfrage gestellt, um von der doppelten Ampel grünes Licht zu bekommen. Martin Adam, Korrespondent in Warschau, über ein Happy End für Tusk nach einem langen Parlamentstag.
Also es hat wahnsinnig lange gedauert. Eigentlich war die Abstimmung für 14 Uhr angesetzt. Donald Tusk hat heute Morgen eine Regierungserklärung abgegeben und danach haben sich 270 Abgeordnete gemeldet, die das kommentieren wollten oder dazu Fragen stellen wollten. Das haben sie auch gemacht. Donald Tusk hat geantwortet und jetzt hat es tatsächlich bis 16.30 Uhr gedauert. Aber es ist für Donald Tusk gut ausgegangen oder für ihn und seine Regierung. 243 Abgeordnete haben dafür gestimmt, der Regierung das Vertrauen auszusprechen, dass sie also weitermachen kann. Das sind nicht nur mehr als gebraucht worden wären. 231 wären die absolute Mehrheit gewesen. Es ist sogar eine Stimme mehr, als die Koalitionsparteien überhaupt Mandate haben. Also insofern ein klares Ergebnis.
Das klingt nach einem deutlichen Erfolg für Tusk.
Ja, das ist sicherlich auch das, worauf er heute gehofft hat. Zumal man jetzt auch gesehen hat, diese sehr lange, sehr schwierige Aussprache im Sejm, die hat eigentlich nochmal unterstrichen, wie schwer es jetzt wird für die Regierung und für Donald Tusk, der große Schwierigkeiten damit hatte, eine Rede zu halten, die irgendwie in die Zukunft gezeigt hat. Seine Botschaft ist ja, das hat er auch gesagt, an Kapitulation ist nicht zu denken. Er kenne den Geschmack des Sieges, aber eben auch die Bitterkeit der Niederlage. Jetzt sei mit Karol Nawrocki eben der Kandidat der rechtspopulistischen Peace auf dem Weg in den Präsidentenpalast. Und dann sei damit zu rechnen, dass die Arbeit noch schwieriger wird, weil auch Nawrocki, wie jetzt schon Amtsinhaber Andrzej Duda, eben eher blockieren wird als unterstützen. Aber er will trotzdem weiter regieren, weil es sei noch so viel zu tun. Und dann hat sich aber seine Rede im Grunde die ganze Zeit um die Vergangenheit gedreht und er hat sich komplett wieder an der Peace abgearbeitet. Also man hat gemerkt, auch Donald Tusk, selbst nach dieser Präsidentschaftswahl, die für sein politisches Lager so schlecht ausgegangen ist, fällt es ihm schwer, aus diesen Mustern, die die polnische Politik seit 20 Jahren im Grunde beherrschen, rauszukommen. Und damit ist es jetzt für ihn sicherlich eine sehr gute Nachricht, dass die Abstimmung am Ende dieses schwierigen Tages doch so deutlich ausgegangen ist.
Na, oder er spricht über die Vergangenheit, weil er Sorge vor der Zukunft hat. Denn einige Koalitionspartner eben in dieser Sechs-Parteien-Koalition sollen doch unsichere Kandidaten sein.
Ja, es ist sogar eine deutlich größere Koalition als sechs Parteien. Das sind 3 Parteibündnisse und wenn man das aufsplittet, dann kommt man auf fast 11 Parteien. Und kleinere Bündnisse wiederum, das war damals 2023 wirklich der ganz große Wurf. Da sind alle zusammengekommen, die sich irgendwie aufraffen konnten, um die Peace, die rechtspopulistische Partei, nach 8 Jahren Regierung zu besiegen. Und ja, es ist für Donald Tusk sicherlich deutlich leichter, über diesen großen Dauerkampf im Grunde, mit dem er 23 diese Wahl eben gewonnen hat, zu sprechen und zu sagen, ihr, die Peace, ihr habt das und das und das gemacht und wir haben das jetzt alles viel besser gemacht und deswegen sind wir eigentlich so gut und das sehen die Leute nur nicht. Auch das war Donald Tusks Aussage. Wir hätten das alles besser verkaufen und kommunizieren müssen. Und das ist natürlich deutlich leichter, das zu sagen, als konkrete Vorschläge für die Zukunft zu machen, weil das ist wiederum das, wo man sich eben auch innerhalb der Koalition nicht unbedingt einig ist und wo man merkt, wie schwierig diese Abstimmung in dieser großen Runde wird.
Und trotz dieser schwierigen Konstellation hat er heute eine Regierungsumbildung auch noch angekündigt. Warum und ist das nicht arg riskant?
Diese Regierungsumbildung, die ist sogar schon im Wahlkampf angekündigt worden und das war sicherlich auch eine Reaktion darauf, dass sich gerade in den letzten Wochen und Tagen vor der Präsidentschaftswahl Anfang Juni gezeigt hat, dass das doch, auch wenn es eigentlich um ein ganz anderes Amt geht, eine Abstimmung wird über die Regierung. Und viele Menschen ihren Unmut, ihre Unzufriedenheit mit der Regierung zum Ausdruck gebracht haben. Und darauf hat Donald Tusk damals schon versucht zu reagieren, indem er gesagt hat, wir haben das verstanden, wir werden das alles kleiner und schlanker machen und effizienter und ihr werdet sehen, alles wird gut. Insofern ist das jetzt nicht ganz neu, aber es bringt im Grunde gleich die nächste Schwierigkeit, weil wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, es ist eine wahnsinnig große Koalition. Was heißt, all diese Gruppen wollen ihre Leute in wichtigen Positionen haben. Das ist der Grund, warum die Regierungsmannschaft so groß ist. Und das wird jetzt auch weiterhin schwierige Verteilungskämpfe geben.
Zumindest eine kleine Erleichterung heute für Donald Tusk. Er hat die Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Darüber informierte und das erläuterte uns Polen-Korrespondent Martin Adam. Bruno Kahl ist Chef des Bundesnachrichtendienstes, ist somit wohl gewohnt, hinter den Kulissen zu agieren. Das könnte ihm bei seinem neuen Job durchaus nützlich sein. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll Bruno Kahl nämlich Botschafter im Vatikan werden. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte über das, was da auf Bruno Kahl zukäme.
Deutschlands Chefspion Bruno Kahl, der amtierende Präsident des Bundesnachrichtendienstes, ist von Hause aus ein verschwiegener Mann. Dass sein katholischer Namenspatron, der heilige Bruno, einst den Schweigeorden der Kartäuser gründete, passt da ganz gut. Jetzt aber soll der Mann, der seit 2016 den BND leitet, nicht mehr schweigen, sondern künftig wohl für Deutschland reden, als neuer Botschafter am Vatikan. Reizvoll, so wie der Job, als Politiker sicher auch.
Oh, ich finde den sehr reizvoll. Das ist schon eine sehr, sehr verantwortungsvolle und einflussreiche Tätigkeit, die bestimmt viel Freude auch bereitet in dem Umgang mit Menschen, in der Möglichkeit, gut zu wirken.
Da sprach der Bundesnachrichtendienstpräsident über den Job als Politiker. Das war er nie, wollte es auch nie werden.
Also ich will das überhaupt nicht als reizlos darstellen, aber jeder hat so seine Talente und ich glaube, ich bin da ganz gut aufgehoben, wo ich bin.
Derzeit noch als Chef von 6.500 Mitarbeitern des BND, aber der Katholik und Kirchgänger wollte offenbar schon länger Botschafter am Vatikan werden. Nicht der schlechteste Job. B9 Posten, hochdotiert, tolle Residenz. Dass er kein Karrierediplomat ist, jetzt aber wohl einen der lukrativsten Botschafterposten bekommen soll, stört vermutlich manchen Diplomaten im Auswärtigen Amt. Aber Bruno Kahl ist nicht der Erste, dem das Glück widerfährt. Kohl schob einst Philipp Jenninger nach Rom. Angela Merkel setzte 2014 ihre Vertraute, die Ex-Bildungsministerin Annette Schavan, als Vatikanbotschafterin durch. Und die liefert auch gleich eine Jobbeschreibung für Kahl. Religion als eine Art Pfeiler der Außenpolitik.
Das ist ein ganz großes Potenzial. Es ist gleichsam notwendig, mehr zu verstehen, wo überall Religionen auf der politischen Bühne eine große Rolle spielen.
Der gelernte Jurist Kahl, der studienbegleitend beim Katholischen Institut für Publizistik in München studierte, segelt auf dem CDU-Ticket in den Vatikan. Kohl holte Kahl einst als Referent ins Kanzleramt. Später leitete Bruno Kahl das Büro von Finanzminister Schäuble, wurde dessen Sprecher und Vertrauter, bevor Kahl dann 2016 schließlich an die Spitze des Bundesnachrichtendienstes aufstieg.
Ich schätze Herrn Kahl sehr, ich war an der Entscheidung nicht beteiligt,
sagte damals Wolfgang Schäuble. Dieses Mal dürften Kanzler Merz und Außenminister Wadefuhl an der Entscheidung, einen Nachrichtendienstler als Botschafter zum Papst zu schicken, durchaus beteiligt gewesen sein. Als solcher kann Kahl dann vermutlich ohne Personenschützer durch Rom flanieren, auch wenn er unlängst im ARD-Interview gestand, dass er schon heute weiß, wie sich das anfühlt, unbewacht unterwegs zu sein.
Das weiß ich noch. Nicht zuletzt deswegen, weil ich das auch heute ab und zu noch tue, ganz alleine.
Kahl löst am Vatikan übrigens Bernhard Kotsch ab, der davor wiederum im Kanzleramt die Koordinierung der Nachrichtendienste leitete. Insofern folgt beim Papst gewissermaßen nur ein deutscher Nachrichtendienstler dem anderen.
Georg Schwarte über den bisherigen BND-Chef Bruno Kahl, der jetzt Botschafter im Vatikan werden soll. In die JVA Tegel ist erneut ein Straftäter nicht vom Ausgang zurückgekehrt. Das hat die Justizverwaltung dem RBB bestätigt. RBB24-Reporterin Sabine Müller berichtet.
Es handelt sich um einen 39-jährigen Mann, der unter anderem wegen 2 Raubtaten zu 5 Jahren Haft verurteilt worden war. Nach Angaben der Justizverwaltung war der Häftling am Sonntagabend nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Der Mann hatte seit September 2024 die Erlaubnis, die JVA Tegel zu verlassen. Seitdem habe er insgesamt 93 unbegleitete Ausgänge unbeanstandet absolviert, heißt es aus der Verwaltung. Bei der Entscheidung über die Ausgangserlaubnis wurden laut Justizverwaltung unter anderem die Auseinandersetzung des Straftäters mit, Zitat, den straftatverursachenden Persönlichkeitsanteilen und Risikofaktoren berücksichtigt. Außerdem die Tatsache, dass der Mann im Juli 2024 eine Berufsausbildung abschloss, erstmalig. Der 39-Jährige sitzt seit 2018 in der JVA Tegel ein. Zusätzlich zu den beiden Raubtaten wurde gegen ihn zwischenzeitlich noch eine weitere Strafe verhängt, weil er 2019 sexuelle Nötigung und Körperverletzung begangen hatte. Die Berliner Polizei ist eingeschaltet und auf der Suche nach dem Flüchtigen. Aus Justizkreisen heißt es, der Fall sei vom Gefahrenpotenzial her nicht vergleichbar mit anderen Fällen im vergangenen Jahr. Im Juni 2024 hatte ein Doppelmörder seinen ersten unbegleiteten Ausgang aus der JVA Tegel nach über 20 Jahren Haft zur Flucht genutzt. Er konnte 3 Tage später gefasst werden. Kurz darauf entkam ein Vergewaltiger, der sich in Sicherheitsverwahrung befand, während eines begleiteten Ausgangs mit 2 Justizbeamten. Er war knapp eine Woche lang auf freiem Fuß. Wenige Monate vorher, im Februar, hatte ein 54-Jähriger aus der Sicherungsverwahrung der JVA Tegel einen Ausgang zur Flucht genutzt. Er wurde nach rund 3 Tagen in Schleswig-Holstein gefasst.
Aber jetzt fehlt in Tegel wieder ein Straftäter, der vom Ausgang nicht zurückgekommen ist. Darüber berichtete Sabine Müller.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Paint your path, also male deinen Weg, heißt eine Ausstellung im Amsterdamer Van Gogh Museum. Da geht es um den eigenen künstlerischen Weg einerseits. Andererseits beschäftigt man sich mit dem berühmten Künstler, logisch mit Vincent van Gogh. Zu sehen sind aber auch Gemälde des nigerianischen Künstlers John Madu. Der hat speziell für diesen Anlass gemalt. Afrika-Korrespondentin Karin Bench hat Madu getroffen.
Breite Pinselstriche zeigen einen afrikanischen Mann, der an einem Tisch sitzt. Sein Gesicht ist verborgen hinter einem Buch mit japanischen Zeichnungen. Der Raum erinnert an Bilder von Vincent van Gogh, auf denen er sein Schlafzimmer in Aal dargestellt hat. Doch es gibt Gegenstände, die dort nicht reinpassen. In der Ecke steht kein alter Holzstuhl, sondern ein weißer Plastikstuhl, wie man ihn häufig in Afrika sieht. Auf dem Tisch liegt ein nigerianischer Reisepass. Das ist eines von 10 Gemälden des Künstlers John Madu. Er kommt aus Nigeria in Westafrika. Entstanden sind die Werke innerhalb von nur 3 Monaten. Darin mixt der Künstler Elemente des niederländischen Meisters mit Gegenständen aus seiner eigenen Lebenswelt. Und Madu gibt zu, dass er ein großer Van Gogh-Fan ist.
I really wanted to pay homage to this master I really love.
Es ist eine Hommage an den großen Meister, den ich sehr liebe. Also habe ich die Pinselstriche und die Farben so miteinander vermischt, dass die beiden Werke wie eins erscheinen. John Madu erinnert sich, dass er Van Goghs Gemälde zum ersten Mal in seiner Kindheit wahrgenommen hat. Sein Vater hatte Kalender mit impressionistischen Malern an der Wand hängen, erzählt der Nigerianer. Van Goghs Werke stachen mir direkt ins Auge, wegen der Gelbtöne, der Wirbel, der Pinselstriche. Bevor ich wusste, wer Van Gogh ist, kannte ich schon seine Werke. Die kleine Ausstellung ist etwas Besonderes, denn es ist die erste Einzelausstellung eines afrikanischen Künstlers im Van Gogh Museum in Amsterdam. Dass die Gemälde dort zu sehen sind, dafür haben die Bildbrecher gesorgt. Eine Gruppe junger Leute, die für das Museum arbeiten. Eine von ihnen ist Himaya Ayo, 22 Jahre alt.
It's a kind of representation to see an African artist be represented in a museum like this.
Es ist eine besondere Art der Repräsentation, einen afrikanischen Künstler in einem Museum wie diesem zu sehen. Es ist toll, an diesem historischen Moment teilzunehmen.
Historical moment.
Der afrikanische Van Gogh ist noch bis Anfang September in Amsterdam zu sehen.
Die Ausstellung heißt Paint Your Path. Bilder sind das also von John Madu aus Nigeria im Van Gogh Museum in Amsterdam. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Eine klare Nacht steht bevor und auch morgen wird es hauptsächlich blauen Himmel geben. Also reichlich Sonnenschein, kaum Quellwolken dazwischen. Bis zu 25 Grad. Freitag und Samstag versprechen dann sommerlich sonnig zu werden und noch deutlich wärmer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jasmin Becker.
Vorsicht bitte auf der A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin. Zwischen Fürstenwalde-West und Storkow steht ein brennendes Fahrzeug. Und wir haben auch weiterhin Probleme auf der A2 Richtung Magdeburg. Zwischen dem Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Zurzeit 50 Minuten plus ab Glindow auf der südlichen A10. Stau auch auf der westlichen A10 vom Dreieck Werder bis Leest 20 Minuten plus in Richtung Havelland. In Berlin lassen die Staus allmählich nach. Geduld brauchen sie allerdings noch auf der A113 stadtauswärts. Zwischen Oberlandstraße auf der A100 und Adlershof dauert es noch eine gute halbe Stunde länger. Und auch auf den Umfahrungen kommt es zu Staus. Stausenden, stockenden Verkehr haben wir auf der A115 einwärts von Potsdam-Babelsberg zur Spanischen Allee mit 10 Minuten plus und auf dem Stadtring A100 Richtung Wedding ab dem Kreuz Schöneberg. Hier brauchen sie etwa ganze 20 Minuten länger.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Jasmin Becker. Polens Ministerpräsident Tusk hat eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Er erhielt dabei eine Stimme mehr, als seine Koalition an Abgeordneten hat. Der proeuropäische Tusk hatte die Vertrauensabstimmung angesetzt, weil bei der Präsidentschaftswahl der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen hat. Der kann zentrale Vorhaben von Tusk mit der Linksregierung per Veto blockieren. Die USA haben sich bei Gesprächen mit China auf eine Handelsvereinbarung geeinigt. Präsident Trump sagte, beide Seiten müssten aber noch formell zustimmen. Aus Washington, Wolfgang Landmesser.
Nach Trumps Angaben wird China wieder Magnete und seltene Erden in die USA liefern. Dafür bekomme China, was vereinbart wurde, wie Trump schreibt. So könnten chinesische Studenten wieder in die USA einreisen. Auch bei der Höhe der Zölle gäbe es eine Einigung. 55% für chinesische Produkte in die USA, 10% für amerikanische Ausfuhren nach China. Trotz der Handelsgespräche bleibt das Verhältnis angespannt. Von einem Ende des Streits kann bisher keine Rede sein.
In der SPD wird über ein Manifest prominenter Parteimitglieder diskutiert. Darin fordern unter anderem Ex-Parteichef Walter Borjans und Ex-Fraktionschef Mützenich eine Wiederannäherung an Russland. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem sechsseitigen Papier verlangen die Unterzeichner eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist sie im Alter von 71 Jahren gestorben. Ingo Jansen, RBB 24.
De la Torre wurde 1954 in Peru geboren. Sie war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 1990er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof obdachlose Menschen zu behandeln. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es dient als Anlauf Stelle für medizinische Hilfe, bietet aber auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an.
In Berlin-Gatow ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger soll noch heute Abend kontrolliert gesprengt werden. Er liegt aber in einem Waldgebiet, sodass nur etwa 90 Menschen den